Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. September 2024. Es tagt in Shanghai. Und ich werde schon bald in die Schweiz zurückfliegen mit vielen Eindrücken, mit vielen Inspirationen. Hochinteressant, was ich in den letzten Tagen hier erleben durfte. Für mich war das eine Premiere in China. Ich war zum ersten Mal hier, zum ersten Mal in Shanghai. Und deshalb bin ich verständlicherweise überwältigt von dem, was ich da alles gesehen habe. Vor allem aber imponieren mir diese Leistungen der Chinesen. Wenn man sich das Ganze auch noch etwas geschichtlich vor Augen führt, wie es hier in Pudong, diesem Flussstreifen gewissermaßen, noch vor 30 Jahren ausgesehen hat, meine Damen und Herren, also mit dem Schweizer Verbandsbeschwerderecht wäre das nicht möglich gewesen. Heute eine futuristische Skyline von Wolkenkratzern, ein Riesenturm von 632 Metern Höhe, also Understatement ist hier nicht gerade die chinesische Primärtugend. Aber für mich jetzt als Europäer, als jemand aus einem kleineren Land, ist einfach ja wirklich inspirierend, motivierend, wie die Chinesen es geschafft haben, eben innerhalb von wenigen Jahrzehnten nur diesen gewaltigen Sprung nach vorn zu machen. Einen Sprung nach vorn, den man ja schon früher versucht hat, in anderen Perioden der Geschichte. Dort allerdings ist das zum Teil blutig fehlgeschlagen, wenn ich da an die Zeiten denke, des Vorsitzenden Mao, eine jetzt allerdings marktwirtschaftlich bewältigte Fortschrittsdynamik. Und alle der Konferenzteilnehmer, ich war ja hier an einer Veranstaltung, hat darüber berichtet, internationale Politiker, rund 100 waren hier, haben diskutiert über bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Verständigung. Sehr erfreulich, dass auch viele Europäer dabei waren, die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht haben, dass eben auch Europa mit China enger zusammenarbeiten will. Und die große Frage, die uns alle natürlich beschäftigt, aus dem Westen, aus Europa, wobei wir uns darauf nichts einbilden, ist eben die Frage, was ist das eigentlich für ein politisches System, das China hat? Und die Chinesen bemühen sich, das zu erklären, und sie nennen das eine Demokratie. Nach schweizerischem Verständnis ist das vielleicht eine Demokratie von oben, wenn man es mal so ausdrücken möchte, und nicht so ganz einfach, da in alle Verästelungen dieses politischen Systems hineinzublicken mit einer Einparteienherrschaft, wobei eine Einparteienherrschaft, die eben ein Land von der Größe und von der Vielfalt Chinas zusammenhalten will und es offenbar auch schafft, soweit man das überhaupt beurteilen kann. Also wenn die chinesische Regierung die ganze Bevölkerung gegen sich hätte, wäre so etwas wie ein Wirtschaftswunder in Shanghai wohl kaum möglich. Aber ich warne einfach davor, mit allzu schneller Überheblichkeit und auch feindseliger Abneigung auf die politische Entwicklung auch von China zu reagieren. Für mich jetzt als Außenstehender ist offensichtlich, dass dieses China, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich in Geschichtsbüchern lese, was vor 50, 60, 70 Jahren hier der Fall gewesen sein muss, dieses China hat sich eben, wie viele andere Länder auch, wie auch Russland, dem Westen angenähert. Natürlich gibt es immer noch große Differenzen, gibt es immer noch Unterschiede, aber wir sollten doch uns hüten davor, diese geringfügiger werdenden Unterschiede da zu unüberbrückbaren Gegensätzen aufzublasen. Ich komme mit dem dominierenden Eindruck nach Hause, dass wir uns nicht eben auf die Differenzen da in diese hinein verbeißen sollten, versteinern sollten, sondern dass wir uns aufs Gemeinsame, auf das, was uns verbindet, konzentrieren sollten. Und das heißt für die Schweiz natürlich unbedingt, Sie kennen da meine Position, zurück, schleunigst zurück zur umfassenden Neutralität. Die Welt wird vielfältiger, die Welt wird multipolarer, die Welt öffnet ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Und da ist die Schweiz mit ihrer Neutralität, mit ihrer Unabhängigkeit doch hervorragend aufgestellt. Und wir müssen aufpassen, das ist nicht eine Absage an den Westen, meine Damen und Herren. Ich sage nicht, wir müssen jetzt go east und lass den Westen hinter dir. Das ist nicht meine Theorie, das ist nicht meine Auffassung. Die Schweiz ist zur Weltöffentlichkeit verpflichtet, zur Weltoffenheit verdichtet und nicht verpflichtet und nicht einfach zur Westoffenheit. Das ist vielleicht die Losung, die ich hier beliebt machen möchte. Neutralität wichtig. Wir müssen uns hüten davor, in die NATO hineingedrängt zu werden, die da immer sprungbereiter und auch auf Konflikt gebürsteter erscheint. Und auf der anderen Seite entwickelt sich leider auch die Europäische Union immer mehr in Richtung Vorstufenorganisation, in Richtung Militärbündnis. Aufgepasst, liebe Schweizer, in arglistiger Zeit, da muss man an den bewährten Tugenden unseres Landes festhalten. Und dazu gehört nun einmal die Neutralität. Ich bin optimistisch. Ich glaube nicht, dass der Zeitgeist, der neutralitätsmüde Zeitgeist, den wir in der Politik sehen, den wir auch in den Medien sehen, den wir sogar in einer NZZ sehen, meine Damen und Herren, können Sie sich das vorstellen, mit allem Respekt gegenüber den geschätzten Kollegen, noch im letzten Weltkrieg war die NZZ eine glühende Verteidigerin der schweizerischen Neutralität und heute ergibt man sich da etwas Zeitgeist erschlafft, diesen modischen Strömungen. Allerdings eben, ich glaube nicht, dass ich das durchsetzen kann. Allein die Entwicklung der Welt eben in Richtung einer mehr multipolaren, nicht mehr unipolaren Ordnung, das wird die Schweiz auf ihre Neutralität zurückwerfen. Ein Thema, das wir gestern noch intensiv besprochen haben zum Abschluss der Konferenz, ist der Konflikt zwischen der regelbasierten und der wertebasierten Weltordnung. Ich bin ein großer Verfechter der regelbasierten Ordnung. Wir brauchen Regeln, aber gemeinsam festgelegte Regeln, die dann auch für alle gelten, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann. Stichwort Bankkundengeheimnis. Die Amerikaner haben immer Druck gemacht auf die Schweiz. Kaum ist die Schweiz eingeknickt, haben sie das Bankkundengeheimnis nach Delaware geholt und machen all diese Dinge, die sie früher den Schweizern vorgeworfen haben. Das ist ein Verstoß gegen die regelbasierte Ordnung. Und heute sehen wir eben, dass leider auch viele Staaten aus dem Westen mit dem sogenannten wertebasierten Anspruch sich über die Regeln hinwegsetzen. Unsere Werte sind besser als deine. Wir haben zwar mit den Chinesen gemeinsame Abkommen, aber wir sind eben wertvoller, weil unsere Demokratie angeblich wertvoller ist. Ich will mich hier nicht auf eine Systemdiskussion einlassen. Ich möchte auch nicht ein chinesisches Einparteiensystem in der Schweiz haben. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass unser Parteienpluralismus in einem Land wie China funktionieren würde. Mit dieser Geschichte auch der Bürgerkriege, des Auseinanderbrechens. Aber eben diese wertebasierte Denkweise, dieses Kolonialistendenken, das ist es nämlich, ein Echo dieser imperialistischen Zeit, dieses Wertedenken. Werte sind etwas Willkürliches, Werte haben etwas Anmaßendes. Der eine sagt, ich habe Werte, der andere hat keine Werte angeblich. Das ist für mich der Holzweg. Wir müssen zurück zur regelbasierten Ordnung. Jetzt aber die Nachrichten des Tages. Es ist ja viel Interessantes passiert. Ich entnehme das hier den Webseiten und meiner Zeitungslektüre, so gut das eben geht. Wir haben sehr dichte Programme gestern. Der ganze Tag war voll bis am Abend mit intensiven Diskussionen, Begegnungen und Verständigungen. Das ist die Welt der Zukunft, wie ich sie mir vorstelle. Dialog, Verständigungsbereitschaft, hochinteressant. Nun also in der Schweiz. Die große Aufregung in den Tamedia-Blättern, aber auch darüber hinaus, sind eben diese gefälschten Unterschriften von einem rund Dutzend Volksinitiativen. Es seien möglicherweise auch Abstimmungen durchgeführt worden, lese ich, die aufgrund falscher Unterschriften zustande gekommen seien. Die Bundeskanzlei weist jetzt zu Recht darauf hin, dass die Fälschungen ja in den Gemeinden entdeckt worden seien. Nach könne man anfügen, es seien keine dieser Initiativen haarscharf angenommen oder abgelehnt worden. Dennoch treffen natürlich solche Fälschungen unsere direkte Demokratie ins Mark. Denn die Volksrechte sind sozusagen die Perle unserer Staatsform. Und wenn da plötzlich betrogen, ja beschissen wird, um ein sehr drastisches Wort zu verwenden, dann ist das natürlich ein fürchterlicher Schlag. Zu Recht verfolgen also Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalpolizei die Urheber hart. Im Fokus steht die Firma Onco Incop in Lausanne, die gegen Geld Unterschriften sammelt. Ihr Chef ist der aus Kamerun stammende Frank Tesemo. Er dementiert alle Vorwürfe. Incop beschäftigt zahlreiche Ausländer, besonders aus dem Maghreb. Wir haben also bei diesem Angriff auf der Demokratie einmal mehr ein Zuwanderungsproblem. Besonders stoßend finde ich, wenn die auf der Asylschiene zu uns gekommenen Migranten, die ja den undemokratischen Verhältnissen ihrer Länder oft entfliehen, dass die zu uns kommen, um dann hier unsere demokratischen Institutionen zu untergraben. Kommt hinzu, man darf es nicht zu moralisieren sehen, wenn man natürlich Unterschriften gegen Geld sammelt, sobald man die Demokratie auf diese offensichtliche Art und Weise mit Geld vermischt, ja, der Mensch ist Jäger und Sammler, ist verführbar, dann ist halt die Neigung da, dem Geld hinterherzugehen. Gut ist es herausgekommen. Gratulation an die Kollegen des Tagesanzeigers. Das ist sicherlich etwas, was als heilsamer Schock auch positiv auf uns wirken wird. Ebenfalls hoffen kann man, muss man beim Thema Asylchaos. Weil das ist ja ein Thema, da könnte man sich endlos darüber aufregen, was für Missstände da einfach zugelassen, einfach hingenommen werden. Schauen Sie sich mal diese Zahlen an. Über 130.000 Personen sind derzeit im Asylprozess. 43.000 sind abgewiesen, können aber als vorläufig Aufgenommene hier bleiben, meistens bis in alle Ewigkeit, inklusive Familiennachzug. Das vorläufig aufgenommen ist im Grunde ein Wortbetrug, ist ein Gaunerwort, nämlich vorläufig ist da überhaupt nichts. Das ist für die Ewigkeit. Und mein Verdacht bzw. meine Beobachtung ist auch aus meiner politischen Zeit, dass dieses vorläufig aufgenommen gewissermaßen von linken Multikulti-Aktivisten erfunden worden ist, von den Bürgerlichen allerdings nicht entschlossen genug bekämpft. Sie sind selber schuld, müssen sich an der Nase nehmen, dass über die Kreise der SVP hinaus einfach da ein unendliches Verständnis immer herrschte. Und mit diesem vorläufig aufgenommen hat man eben eine Formel, einen Trick gefunden, um dieses Asylwesen gewissermaßen zu unterlaufen, um eben diese Vorstellungen einer United Colors of Benetton-Welt gewissermaßen etwas flapsig ausgedrückt, um das einer Verwirklichung zu führen möchten. Tatsächlich machen jetzt linke Politiker wie Nationalrätin Selin Wittmer klar, dass für sie vorläufig gleichbedeutend eben mit ewig ist. Darum wollen sie auch Stipendien für Lehren und Studium von vorläufig Aufgenommenen durchsetzen. Darüber wird im Kanton Zürich demnächst abgestimmt. Altjustizminister Christoph Blocher, dem übrigens das Verdienst zukommt, die Asylgesuche in die Schweiz in seiner Zeit massiv verringert zu haben, wendet sich in der NZZ entschieden gegen diesen Status F, der bald so viele Personen umfasst wie Flüchtlinge mit Bleiberecht. Dieses vorläufige Bleiberecht und dann noch die verlockenden Stipendien sind für die kriminellen Schlepper ein gefundenes Fressen, um die Migration in Afrika, Nahost und Mittelost den Kunden schmackhaft zu machen. Die gute Nachricht ist, dass ein Christoph Blocher, der ja früher geradezu unter Quarantäne gestellt wurde aufgrund seiner Auffassung, dass der heute hier offen seine Erfahrungen kundtun kann, das zeigt doch, und auch in einer NZZ, das zeigt doch, dass sich etwas bewegt, dass sich das Problembewusstsein verändert hat. Der Blick, das fand ich auch interessant, die Boulevardzeitung nimmt das AfD-Programm unter die Lupe und titelt: Vieles, was Höcke und Co. in Deutschland wollen, wird in der Schweiz längst gelebt. Also hier findet sozusagen eine Art mediale Entmonsterung der AfD statt, die man allerdings vor den Wahlen zum Teil, also aufs Fürchterlichste, auch in der Schweiz da zum leibhaftigen Teufelsphänomen hochgeschrieben hat. Ich bringe da nur ein paar Beispiele kursiv, die der Blick erwähnt. Sie haben das natürlich bei uns alles schon länger auch erfahren können. Die AfD zum Beispiel fordert Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, mehr Selbstbestimmung in der EU, weniger Sichtbarkeit für den Islam, ja, weniger Sichtbarkeit für den sich mit einem öffentlichen Gestaltungsanspruch manifestierenden Islam. Man will der Ukraine keine Waffen mehr liefern, Wiedereinführung der Wehrpflicht, Erbschaftssteuer abschaffen, Atomausstieg überdenken und ein duales Bildungssystem stärken. Ja, meine Damen und Herren, ich frage Sie, was ist da jetzt der Rechtsextrem an diesen Forderungen? Ich meine, da entlarvt sich ja ein ganzes Verunglimpfungsvokabular, wenn man sich denn einmal die Mühe nimmt, da etwas genauer hinzuschauen. Das Einzige, was man vielleicht hier noch sagen kann, ist das Folgende. Ich versuche mir auch immer wieder einen Reim darauf zu machen, warum denn eigentlich so viele auch vernünftige Leute jetzt da herumrufen, die AfD sei rechtsextrem und Nazi und all diese Dinge, die ja geschichtsklitternd und verharmlosend sind gegenüber den richtigen Nazis. Ich kann mir das nur so erklären, dass in Deutschland natürlich aufgrund der Geschichte ein gewisses Trauma auch vorherrscht, dass man eben diese politische Intensität und auch manchmal einen rabiaten rhetorischen Stil, das ruft einfach ungute Erinnerungen wach. Das ruft Bilder auf, vielleicht des letzten Jahrhunderts, wo eben auch so zum Teil demagogische Politiker aufgetreten sind, oder nicht nur zum Teil volldemagogische Politiker, die eben mit dieser Rhetorik gewissermaßen den Sturm auf die Barrikaden initiiert haben. Und das ist mir aufgefallen, als ich auch in Deutschland gearbeitet habe, dass man da vielleicht etwas vorsichtiger und hellhöriger ist als in der Schweiz aufgrund der eigenen Geschichte, dass wenn eben die Institutionen und auch Politiker kritisiert werden in einem scharfen Ton, das löst in Deutschland schneller Zerstörungen aus. Also die Geschichte bleibt auch da ein wichtiges Thema, das man zur Kenntnis nehmen will. Andere Länder, andere Geschichte, andere Herkunftserfahrungen, das führt eben auch zu anderen politischen Prägungen. Skepsis gegenüber den E-Autos wächst in der Schweiz. Deutschland ist das bevorzugte Herstellerland. Es gibt zu viele Hürden. Der Strom ist weniger attraktiv als beim Verbrennermotor das Benzin. Laut Umfrage von Sotomo Institut von 1800 Personen im Auftrag der AXA wollen nur 23% der Befragten in den nächsten 2 Jahren ein E-Auto kaufen. Vor einem Jahr waren das 34%. Es sei weniger die ideologische Ablehnung als konkrete praktische Hürden. Probleme bereiten die Batteriereichweite, die Lademöglichkeiten und der Kaufpreis. Gute Nachrichten. Auch hier, ich muss da meine Notizen nochmal vorzücken, genau. Gute Nachricht dafür in der Neuen Zürcher Zeitung von Professor Thomas Zurbuchen, dem weltbekannten Weltraumwissenschaftler, und der Tech-Unternehmerin Nicole Herzog. Die Schweiz sei eine Brutstätte von Unicorns. Das sind jene seltenen Startups, die einen Unternehmenswert von 1 Milliarde Franken aufweisen. Die Schweiz hätte eine gute Ausgangslage, lesen wir, für solche Unicorns, sollten sie aber besser nutzen. Solche Startups seien Grundlage des künftigen Wohlstands. Noch umfasst die Schweiz nur 1% solcher Unicorns und liegt damit im Mittelfeld. Es braucht guten Nährboden, also die richtigen Talente, gute Ideen und Geschäftsmodelle, Investoren und ein guter Markt. Die Schweiz ist Patentweltmeister. Beispiel: das neue Zugsystem in Kalifornien, das wird hier erwähnt, das kürzlich mit großem Applaus gestartet ist, wurde bei Peter Spurles Stadler Rail in der Schweiz erfunden und in der Nähe von Salt Lake City gebaut. Das sind schöne Nachrichten. Allerdings, wenn ich jetzt hier mich in China umsehe, im Moment etwas neblig und auch, glaube ich, meine Fensterscheibe ist da etwas beschlagen, dann fällt auf, dass eben auch die industrielle Produktion natürlich das Rückgrat solcher Entwicklungen ist. Und da beobachte ich zum Teil mit Sorge, wie eben in Europa eine Deindustrialisierung sich vollzieht. Nicht einfach deshalb, weil sich ein natürlicher Strukturwandel ergibt. Es gibt ja auch eine Textilindustrie, die abgewandert ist in andere Weltgegenden. Nein, mir scheint diese Deindustrialisierung selbst gemacht. Zum Teil sogar, muss man fast sagen, vielleicht gewollt. Nun also, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich werde gleich die internationale Ausgabe nachreichen. Und freue mich natürlich, wenn Sie auch dort dabei sind. Bis gleich.